Jesus, das ist nur einer, der für uns gestorben ist. Nur einer, der für uns gezahlt hat. Und der ist Jesus Christus. Und dieser Mann hat mega viele gute Sachen gesehen und uns sehr etwas Krasses vorgelebt. Wegen ihm haben wir auch die Bibel, das Buch, wo wir heute noch daraus lernen dürfen. Und ich glaube, ihm ist es so ein Anliegen, dass wir über Sex reden. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen über Sex reden. Ich und meine wunderbare Frau und ich. wie man so schön sieht. Und keine Angst, das wird nicht peinlich. Also, ich hoffe es immer nicht. Weil es soll irgendwie auch nicht komisch werden, sondern wir wollen heute Abend darüber reden, über eine gesunde Grundlage, über Sex und das, was vor dem Sex essentiell ist, Beziehung. Beziehung zu haben und nicht irgendwie einfach etwas zusammenzuwursteln, sondern es ausrichten. Vater-Mindset. Herr, was sind deine Gedanken? Was sind deine Gedanken? Gott hat den Menschen schon als zwei geschaffen, als zwei, die zusammenpassen irgendwie. Und das ist nicht lang gegangen und schon hat der Mensch Probleme mit dem gehabt. Ich habe euch hier einen Vers mitgebracht aus dem Hohelied. Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Offensichtlich ein Thema, wo das Gehege vorher schon aufgegriffen hat, wo die Menschen schon sehr früh in Verlegenheit gebracht, wo sie nicht gewusst, wie sie mit dem umgehen sollen. Das Alte Testament ist voll mit Geschichten, wo es immer wieder um Sex geht. Meistens nicht mega gut, wie es ausgeht in diesen Geschichten. Der König Salomo kippt schlussendlich oder verliert sein Ansehen bei Gott, weil er mit zu vielen Frauen im Bett ist und zu viel Einfluss von uns in sein Leben reinkommen. Der König David, sein härtester Kampf, ist nicht der gewesen, wo er als Teenager mit einem Stehschleuder gegenüber einem Riesen trat, sondern wo er eine Frau hat gesehen baden. Der Simson, einer der stärksten Männer, die es wahrscheinlich je gegeben hat, kippt wegen einer Frau. Ja, eigentlich gibt es nur wenige, die es geschafft haben. Zum Beispiel der Josef, der konnte fliehen. Und bei anderen ist es vielleicht einfach ein bisschen subtiler. Die Geschichte von Esther, wenn wir mal so ein bisschen angucken, was so die Antike oder wie das zu dieser Zeit ist gelaufen, dann tauchen doch mal in die Geschichte Esther ein und lesen es mal mit dem Blick drauf, dass sehr viel zu dieser Zeit so ist sexualisiert gewesen. Und wir werden zum Schluss kommen, ja, die Esther ist nicht einfach nur schön gewesen, sondern sie hat wahrscheinlich den Sex-Contest gewonnen, der dazu geführt, wer die nächste Königin wird. Wild. Wild. Oder der Bileam, der es nicht geschafft hat, das Volk Gottes zu verfluchen und nachher einen anderen Plan hat geschmiedet. Er sagt, ja, wenn ich das Volk nicht verfluchen kann, dann nehme ich doch die schönsten Frauen aus meinem Volk und schicke die mal den kräftigen Israeliten entgegen. Dann sollen die so ein bisschen unser Gedankengut in das Volk reinbringen. Und zwar vielleicht subtil, indem sie es zuerst zeigen, dass sie es gerne haben und nachher so. Sex und Beziehung ist etwas Brisantes. Das ganze Alte und das Neue Testament ist voll mit dem. Und darum wollen wir heute darüber reden, was denkt denn der Vater im Himmel darüber? Was sind seine Gedanken? Über Beziehung und welche Menschen sollen wir gerne haben und welche nicht? Und das ist auch ein Thema, das im Internet immer wieder heiß diskutiert wird. Und für das nehmt es mir Wunder, was ihr darüber denkt. Und dann machen wir zusammen ein Slido. Und da übernimmt Gattina.
Ja, weil mit Games und Slidos kenne ich mich ja aus, wie ihr wisst. Nee. Ich darf gerne euer Handy vornehmen. Wir machen ein Slido zum Thema Wife, Daughter, Mom. Und zwar, ja, stehe ich im Weg. Ich bin zwar nicht so gross, so schlimm kann es ja nicht sein. Also, jetzt könnt ihr mal einschätzen, welche Reihenfolge hättet ihr? Mom, Daughter, Wife, Daughter. Genau, wir haben möglichst alle Möglichkeiten. Natürlich ist das Gleiche, könnt ihr auch etablieren auf Vater, Sohn, Ehemann. Für alle, die kein Englisch können, es geht darum um die Ehefrau, um die Tochter und um die Mutter. Genau. Gut, ich sehe, die Handys sind ein bisschen weg. Du kannst ja mal ein erstes Ding geben, wie es aussieht. Also abgestimmt hat er noch nicht, he? Oder es kommt nicht. Kommt ihr drei? Ah, kommt nicht drei. Aha. Mal, guck, da nicken. Da, sie nicken.
Voting closed.
Oh, schwierig.
Vielleicht schafft die Technik, bringen wir es her.
Tina, ja, sonst machen wir es anders.
Du musst heute unterhalten, heute gucken.
Also, da seht ihr schon mal die Differenzen zwischen Mann und Frau. Ich wäre einfach so, ja, dann machen wir es anders. Weil, nee, Technik ist mega wichtig, komm, das machen wir jetzt. Genau. Jetzt geht's, hä? Merci, Pass, Katz, hast du super
ja, gemacht. Ja, es ist in fairer Weise, das Techniker gerade selber rausgefunden.
Ah. Also, wir haben Tochter, Frau, Mutter. Und Frau, Tochter, Mutter ist bis jetzt am Gewinnen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ihr habt unterschiedliche Meinungen. Es geht darum, was ist wichtig? Kommt als erstes im Stellenrang, kommt zuerst Wife, dann Daughter und dann Mom? Oder kommt zuerst Mom, Daughter, Wife? Oder wie auch immer, also natürlich auf Deutsch. Was ist so eure Kategorisierung? Was ist wichtig? Was ist am wichtigsten, am zweitwichtigsten, drittwichtigsten? Was habt ihr so für Einschätzungen? Gut, jetzt ist noch mal voll dran. Das ist ein heiß begehrtes Thema, laut meinem Mann. Ich habe keine Insta, von dem habe ich keine Ahnung. Ich nehme an, vielleicht habt ihr es ja schon mal gesehen. Jetzt ist es so, laut eurer Voting ist es Frau, Tochter, Mutter. Ich selber, Tina, ich bin eine Ehefrau, ich bin eine Tochter und ich bin auch eine Mutter. Ich habe mir dann so die Frage gestellt, ja, also wenn ich jetzt einen mega strauben Unfall hätte, wer würde sich als erstes um mich kümmern? Oder wie wäre es die Rollenaufteilung? Obwohl fairerweise meine Tochter sich noch nicht mega um mich kümmern kann. Aber genau, wie wäre das so? Und dann habe ich aber auch sagen, oder sind wir so ein auf den Schluss gekommen, also gibt es denn überhaupt eine Rangliste in dem drinnen? Oder ist es nicht einfach so, dass wir alles eigentlich auf dem gleichen, es ist ja alles Familie, es sollte nicht alles gleich sein? Vielleicht haben wir jetzt auch in einen Fall gefühlt, vielleicht auch nicht. Pask, wie sieht das aus? Wie hat es Gott gedacht?
Ich glaube, es gibt eine ganz klare Reihenfolge in dem Innen. Es ist nicht einfach, also logisch, so, lieb die Nächste wie dich selber. Darum, wir sollen alle Menschen gerne haben. Aber ich glaube, in dieser Geschichte hier gibt es eine ganz klare Reihenfolge. Und es war noch spannend, ich habe die Videos schon ein paar Mal auf meiner Timeline gehabt. Es sind noch interessante Argumente, die die Leute bringen. Oder da gibt es das Argument für sagen, ist ganz klar, Tochter, Mutter, Frau. So. Zuerst das, wo ich eigentlich als Erzeuger dafür verantwortlich bin. Und nachher meine Mutter, das ist mein eigenes Fleisch und Blut, sie hat mich grossgezogen. Und dann die Frau, und zwar die Frau am Schluss, weil die kann ich ersetzen. So. Hey, das sind krass. Und die Leute, weißt du, ich lache das, aber es gibt Leute, die denken so. So, hey. Die Frau, die ist nicht das Wichtigste, weil die kann ich ja ersetzen. Wenn sie mich verletzt oder verlädt, kann ich mir eine neue suchen. Und so gibt es für jedes von diesen sechs Möglichkeiten gibt's ein Argument. Und ich glaube, das, was ihr das Oberste genommen habt, Frau, Tochter, Mutter, das ist auch so, wie sich das Gott hat gedacht. Er hat das nicht gedacht, um zu sagen, ich muss einfach da eine klare Regelung haben, weil sonst kann ich nicht so. Und dann muss halt die Mutter muss irgendwann halt hinten anstehen, sondern das fängt schon ganz früh an. Genesis 1, Vers 27, dort sieht Gott, so, oder schreibt die Bibel, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Also das Gegenüber vom Mann, die Frau, und das Gegenüber von Frau, der Mann, die sind nur zusammen geschaffen als Ebenbild, als Abbild von ihm. Also ist eigentlich klar, unser Gott, er steht für Beziehung. Wenn er sein Ebenbild schafft, dann schafft er zwei Personen. Man muss sich das überlegen, wenn Gott sein Ebenbild schafft, kommt dabei aus ihm Mann und Frau. Man denkt jetzt, ja, aber es ist noch lange nicht so, es sollte eine Reihenfolge geben. Wir gehen weiter. Im zweiten Schöpfungsbericht, Genesis 2, Verse 18 bis 25. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Und jetzt, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das erste und das einzige Mal, wo Gott irgendwo sieht, nachdem er etwas geschaffen hat, dass es nicht gut ist. Gott schafft den Mensch Inseln und sieht, es ist nicht gut. Und schafft immer das Gegenüber. Er war unzufrieden mit seiner Schöpfung. Nicht, weil er den Mann an und für sich nicht gut hätte geschaffen. Aber es ist nicht gut, dass er einzig ist. Und er heisst, dass der Mann seine Familie soll verlassen. Also sprich, er zieht von seiner Mutter weg. Er zieht von seiner Mutter weg und verbindet sich mit seiner Frau. Wenn er nochmal, ich weiß nicht, kannst du nochmal zurück auf Slido, sonst ist es auch nicht so wichtig. Auf dem Slido ist ja gestanden Frau, Tochter, Mutter. Und wenn er es nächstes Mal überlegt, dann merkt er, dass die Frau die einzige Person, oder respektive der Mann, die einzige Person ist darum, wo er sich wirklich aktiv müsst um Beziehung tun, dass sie passiert. So. Mit der Mutter hast du, wenn alles normal läuft, automatisch Beziehung. Und mit der Tochter auch. So, wir klammern jetzt all die tragischen Schicksale mal aus. Wenn es normal läuft, hast du mit der Mutter und der Tochter hast automatisch Beziehung. Aber für die Frau, respektive die Frau für den Mann, muss sich entscheiden. Darum wird sie immer die wichtigste Rolle haben in diesem Sinne. Weil es eine Entscheidung ist vom Mensch. Und er heisst, die Bibel, ich finde den Satz so schön, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind an Leib und Seele. Sie sind eins an Leib und Seele. Du kannst an einem anderen Mensch nicht mehr geben als deine Sexualität. Es ist dein höchstes Gut, das du besitzt. Das Leid zeigt auf, dass uns viele Menschen wichtig sind. Es ist ja gut, dass meine Frau und mir unsere Tochter wichtig ist. Oder dass mir meine Mom oder mein Dad wichtig ist. Beziehungen sind wichtig. Aber nichts ist so wertvoll wie die Sexualität, die ich geben kann. Die Sexualität ist dafür gemacht worden, für mit einem Menschen zu teilen. Weil es das grösste Geschenk ist, das du jemandem kannst geben und er dir zurückgeben kann. Und nachher seid ihr zusammen, eh Leib und eh Seele. Und ihr gehört zusammen.
Und vielleicht habt ihr den Satz auch schon mal gehört, es gibt nichts Bindenderes als Sex. Ich würde es noch ein bisschen weitergehen, es gibt nichts Bindenderes als zusammen ein Kind zu haben. Meine Scheiße, wirklich. Ich werde Pesk nie mehr aus dem Weg gehen, wenn ich gesund die Familie leben will. Nie mehr. Und spätestens, als die Liesch auf die Welt kam, die Liesch, unsere Tochter, oh, die ist dann gerne. Aber sie ist ein Mädchen, sie sollte doch aussehen wie nee. Ah, nee, warte mal, wir sind ja gebunden, wir sind es. Und aus dem Es ist ein neues Geschöpfchen geworden. Ein Kind ist mega bindend. Und für die, die noch nicht so aufgeklärt sind, Sex kann Kind geben. Mhm. Ah, gut, dass wir auch da drüber geredet haben. Und, also, ja, manchmal tun wir ein bisschen darüber rechnen, aber... Mal, Horti, schon nur mal das, wir hatten mal eine Kollegin, die nichts mit dem Globus anhört hat, hat mal gesagt, mir hat es auch schon nur gelangt, wenn man jemanden hätte gesehen, habe nur mit Leuten Sex, die du dir auch vorstellen kannst, ein Kind zu haben, dann hätte ich schon mit viel weniger Partnern geschlafen. Ja, Sex kann Kind geben und das ist im Fall brutal verbindend. Stichwort Bindung. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, es gibt ein Bindungshormon, das Oxytocin. Und das wird ausgelöst beim Sex. Und mit diesem Hormon bindest du dich auch biologisch an eine Person. Das ist von Gott so gedacht. Er will, dass wir uns bei dem aneinander binden. Das hat er vielleicht, also ich habe das gefühlt 100 Mal schon gehört, aber was ich noch nicht gewusst habe, hat er auch gewusst, dass das Bindungshormon auch ausgeschüttet wird bei anderen Zärtlichkeiten. Schon nur beim Händchen haben, beim Küssen, auch bei intimen oder sehr tiefgründigen Gesprächen. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. Du bindest dich da an eine Person. Kleine Klammerbemerkung, vor allem, wenn ihr eine Beziehung seid oder geheiratet, überlegt euch, mit wem ihr wirklich tiefe Gespräche habt. Ihr bindet euch an die Person. Klammer zu. Jetzt ist es so, mit meinem Freund, den ich vor Pechs hatte, also mit meinem Ex, da hatte ich keinen Sex. Und als wir aber auseinander sind, habe ich gemerkt, uns verbindet gleich mega viel. Und ich muss die Bindung irgendwie lösen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, aber warum? Weil wir ja gar nicht zusammen geschlafen haben. Und ich habe nur so gedacht, Gott sei Dank nicht. Ich denke, der Mann heiratet. Zum Glück habe ich nicht mit ihm geschlafen. Es wäre noch viel schlimmer geworden, um sich zu trennen. Ich sehe hier das Bild, das wir schon mitgebracht haben. Pascal und ich tue gerne die Sexualität, die ja in diesem Fall schon beim Händchen haben und allem anfängt, die dann schon etwas auslöst, fängt mega früh an. Und wir tun es gerne mit einer Stege vergleichen, die gegen Achi geht. Ich nehme jetzt hier jetzt zwar nicht so viel Dritte, aber stell dir vor, wie bei diesen zwei Hübschen, wären es mehrere Dritte gegen Achi. Und als Paar startet man oben. Du musst ja zuerst mal kennenlernen. Und nachher gibt es vielleicht ein mega tiefes und gutes Gespräch. Und du merkst so, oh, das war mega toll gewesen. Und ich will dich gerade um mich. Ich will dich wieder mit dieser Person connecten. Und nachher irgendwann gehst du wieder den nächsten Schritt und immer wie weiter geht er in die Sexualität rein. Und wir vergleichen es bewusst mit einer Stege gegen Achi. Weil alle, die irgendwo ihre Sexualität schon Schritte haben gemacht, kennen vielleicht den Moment, wenn man zu weit ist gegangen und merkt, oh, wir sollten den Schritt zurückkrebsen. Eigentlich kennen wir uns erst 2 Tage, jetzt sind wir uns da schon am Küssen. Oder keine Ahnung was, wo du merkst, das stimmt für mich nicht. Und die Schritte gegen zurück ist immer anstrengender als Schritte in die Intimität hinein. Weil eigentlich wollen wir es ja. Eigentlich ist da eine Lust in uns drin. Und also nicht, dass das Best mir jemals wäre passiert, wir wären zu weit gegangen, gell? Das versteht uns richtig. Nein, wir sind, noch bevor wir zusammenkommen, sind wir zu weit gegangen. Und ich merkte, oh, warte mal, wir müssen mal da Sachen klären. Genau. Ja, warum? Warum ist der Mensch so, dass er das nicht im Griff hat? Warum haben wir unsere Lust nicht im Griff? Vielleicht, ich will niemandem zu nachtreten, ganz viele von euch haben das sicher super im Griff. Ich im Fall nicht ging. Ja, meine Lust nicht ging im Griff. Warum nicht? Wie kommt es überhaupt dazu? Mir haben vorher hat Pascal erzählt von der Schöpfung, wie Gott es eigentlich gedacht hätte. Und wisst ihr was? Ein Kapitel später, 1. Mose 3, der Mensch hat es verbockt. Er hatte alles, was er wollte. Und er hat aber von dem Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Was ist in dem Moment passiert, wo die zwei da drin bissen? Es war nicht nur ein Biss in den Äpfel, sondern von dem Moment an hat der Mensch das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt, was richtig und was falsch ist. Ich tue jetzt definieren. Und das Problem beim Menschen ist ja, dass Pascal und ich nicht immer die gleiche Meinung haben, was richtig und was falsch ist. Oder was gut ist und was nicht gut ist. Ich habe ein mega kleines Randbeispiel mitgebracht, aber das ich schon auch lustig finde und vielleicht auch ein bisschen typisch Mann-Frau ist. Wenn wir Leute, sagen wir mal, Julia und Noe sind alle bei uns zu essen. Hey. Und nachher haben wir herausgefunden, wir beide gerne Fajitas. Fantastisches Gericht. Und nachher merkt man, ging, wer hat bei uns den Lead gehabt. Wisst ihr, anhand von was? Bei Pesk ist einfach alles so aufdingelt, wisst ihr noch, das Quark noch da. Und ich tue es gerne in Schälchen, und es schöner aussieht und so. Und das ist immer nicht absolut unnötig, dann muss man so mich umtischen, aber es ist schön. Es ist schön, wenn es schön aussieht. Aber ja, es ist unnötig. Aber ja, manchmal ist es da noch ein bisschen geschmuddelig. Genau. Das ist jetzt ein mega, mega kleines Beispiel. Aber in viel extremeren Sachen merken wir, ich habe ganz andere Vorstellungen von, was schön, was richtig, was gut, was böse ist, als Pesk. Und das ist das Urproblem von allem. Das ist auch das Urproblem hier von der Sexualität. Die Folgen sind bis heute spürbar. Und ich möchte mit euch Genesis 3,16 habe ich noch mitgebracht. Der Sündenfall an sich, wo Gott nachher zu der Frau sagt, du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehnen, aber er wird über dich herrschen. Heftig. Und wisst ihr was? Ich spüre das. Schon früh in unserer Beziehung habe ich mich nach ihm gesehnt. Es hat mich genervt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin auch noch ein Teil von seinem Leben. Aber eigentlich hätte ich wollen, dass sein ganzes Leben sich um mich dreht. Ich hätte wollen, dass er so mindestens in der Woche wieder eine hübsche Überraschung kommt und Päckli, liebe Päckli. Oder irgendetwas. Aber das war im Fall nicht so. Und ich sehe, er wird über dich herrschen. Es ist ein Ungleichgewicht in die Beziehung zwischen Mann und Frau hineingekommen. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist zerstört worden in diesem Moment. Eigentlich, wer es denkt, dass der Mann die Frau liebevoll leitet. Aber, was wir jetzt sehen, sorry Männer, aber ihr habt immer wieder das Gefühl, ihr müsst euch beweisen. Und warum? Weil es aus dem rauskommt. Im Buch «Lieben und Respekt» geht es darum, um so einen Kreis, wo, ich habe auch noch ein Bild mitgebracht, wo die Frau sehnt sich nach Liebe. Das habe ich vorher bei mir beschrieben. Ich sehne mich danach, dass Besk mir zeigt, dass er mich liebt. Und immer wieder habe ich im Fall das Gefühl, dass er mir das nicht zeigt. Und wie reagiert die Frau darauf? Sie zeigt ihm keinen Respekt. Sie respektiert ihn nicht, sie gibt ihm keine Anerkennung. Und immer wieder gebe ihm Besk das Gefühl, dass er sich noch ein bisschen ändern sollte. Dass er dann sein Altglas bringen oder was auch immer. So kleine Sachen, wo ich das Gefühl habe, da müsste ich jetzt also schon noch ein bisschen ändern. Und wie reagiert er darauf, dass ich ihn nicht respektiere? Es geht wieder zurück. Der Mann reagiert dann darauf, dass er die Liebe von der Frau entzieht. Und der Schlüssel liegt darin, dass wir Frauen unsere Männer, respektieren und ihnen mit Respekt begegnen, dass wir ihnen Anerkennung schenken. Und Männer, dass ihr eure Frauen liebt, steht übrigens in eurer Bibel.
Also, ich würde übrigens noch sagen, wir haben eine gute Ehe. So.
Ah ja, sorry. Ich habe ihn gern. Ja, ich bin im negativen Punkt gewesen, oder? Ja.
Wir sind noch im Sündenfall, ich merke es so. Der Punkt ist ja, wir wollen irgendwie aus dem, oder gehört so ein bisschen zu unserer Berufung, dass wir aus dem Ding rauskommen. Aber es gestaltet sich nicht immer gleich einfach. Und was mir auch mega wichtig ist, ist, dass der Sündenfall, das, was Tina jetzt gerade beschrieben hat, die Frau wird sich nach dem Mann sehnen und der Mann wird über die Frau herrschen. Und all die Sachen, die wir jetzt schon beschrieben haben, sehr viel um Sex und Ehe ist gegangen. Nicht nur dort spürt man das. Der Sündenfall, Sex und Beziehung ist nicht etwas, das Menschen betrifft, die am Punkt sind, wo sie kurz davor sind, miteinander zu schlafen oder Leute, die in Ehe sind. Nein, Sex und Beziehung und das, was Gott darüber denkt, das betrifft jeden Einzelnen. Es betrifft dich als Single, es betrifft dich als frisch Verliebte, es betrifft dich als Mann oder Frau in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe. Es betrifft dich überall. Und überall geht es darum, dass du als Mensch dich so kannst verhalten, wie das Gott für dich gedacht hätte und was gesund ist in dem Ganzen inne. Und ich möchte mit euch reintauchen, was das Neue Testament sieht, wie wir mit Versuchungen sollen umgehen, wenn es um Sex und ungesunde Sexualität geht. Weil dort passiert etwas, wo ich das in der Vorbereitung herausgefunden habe, ist mir, das hat mir so krass gedacht. Wir fangen mal an. 1. Korinther 6,18. Das ist eine krasse Übersetzung, aber wir brauchen das Wort, das dort steht. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Sorry für die alte Übersetzung, aber ich habe das Wort «flieht» da drinnen gebraucht. Das ist im Urtext, ist das genau das Wort «fliehen». Viele neuere Übersetzungen, das ist eine Luther-Übersetzung, viele nicht so wortgetreue Übersetzungen schreiben dort «widersteht der Hurerei» oder eben der sexuellen Unmoral. So. Aber es ist nicht ganz richtig, weil das Wort, das der gebraucht wird, ist das gleiche Wort, das heisst, wo der Josef und Maria mit ihrem kleinen Jesus auf Ägypten sind geflohen. Weil der Herodes das kleine Jesus wollte töten. Das Wort ist genau das gleiche wie hier, flieht vor der sexuellen Unmoral. Oder wo Jesus in Matthäus Kapitel 24 vor Endzeit redet und sagt, das wird über Jerusalem einbrechen und die Stadtmauer wird kaputt gemacht worden und fremde Völker werden euch überrennen. Und ich sage euch, flieht, wenn die Zeit kommt. Genau das Wort braucht der Paulus hier, um zu sagen, flieht vor der sexuellen Unmoral. Kämpft nicht, flieht. Und noch krasser wird es, wenn wir sehen, wie die Bibel sonst mit Herausforderungen umgeht. Kannst du den nächsten Vers einblenden? Widersteht dem Teufel, so wird er vor euch fliehen. Also unserem Widersacher, einem Teufel, der sich als Ziel hat gesetzt hat, die Menschheit zu unterwerfen, bei dem sollen wir widerstehen. Widerstehen heisst, ich gucke mir ins Gesicht und ich stehe her und sage, hier nicht. Und die Bibel sagt, und er wird vor euch fliehen. Also dem Teufel sollen wir widerstehen und er wird fliehen. Und vor der sexuellen Unmoral, vor der sexuellen Versuchung, sagt die Bibel, säckle davon. Gang, kämpf nicht. Du wirst verlieren, gang. Unserem Feind können wir in die Augen gucken und mit der Kraft von Gott wird er vor uns fliehen. Und dort, wo es darum geht, dass wir vielleicht unsere Lust nicht im Griff haben und herausgefordert sind, sagt die Bibel, kämpf gar nicht. Lass sein. Das finde ich ultra krass. Ja, eine persönliche Geschichte. Genau mit dem. Ich möchte euch die erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier auf der Bühne erzählt habe. Aber ich bin, bevor ich zum Glauben kam und dann auch, nachdem ich mit Jesus Christus unterwegs war, bin ich krass gefangen in der Pornografie. Bevor ich Jesus kennt, habe ich noch nicht gewusst, dass das falsch ist. Also mit krass meine ich täglich mindestens ähnlich. Habe ich einfach Pornos konsumiert, bei ihrer Selbstbefriedigung war. Das war für mich normal. So. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und das war immer noch normal. Ich bin dem geblieben. Das hat man am Anfang ja nie mehr gesehen, dass es nicht gut wäre. Und so, je länger das Jesus an mir geschafft hat und ich in mein Herz offenbart, ist der Punkt gekommen, wo er mir darf aufzeigen, hey Pascal, das wäre im Fall nicht so denkt. Und dort hat man dann gemerkt, was es ihm wirklich kostet. Weil ich weiß nicht, wer das kennt. Ich von mir kann sagen, das war eine Gewohnheit, die ich nicht ändern konnte in meinem Leben. Einige Sachen in meinem Leben können anpacken und aus irgendeiner Kraft können optimieren, aber diesen Punkt hatte ich nicht im Griff. Ich bin auf die Schnur gekommen, Mal für Mal. Unglaublich viele Sachen probiert. Ich habe mir Mentorings an Zeiten geholt. Ich habe mit meinen Freunden angefangen darüber zu reden. Ich habe für mich gebeten. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Meistens bin ich nach einem Jugendgottesdienst oder nach einem Gottesdienst wieder heim, bin in mein Bett und bin genau an diesem Abend wieder umgekehrt. Ich bin immer wieder gescheitert. Bis ich an diesen Punkt gekommen und in Tränen aufgelöst vor Gott bekommen und habe gesagt, Herr, es tut mir leid, ich kann es nicht. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, will ich so nicht, ich schaffe es nicht aufzuhören, ich mache nicht, nimm mich so, wie ich bin oder lass sein. Das ist wahrscheinlich eines meiner ehrlichsten Gebete, die ich je in meinem Leben gebetet habe. Hier bin ich kann mich nicht verändern, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Und diesem Moment hat mein Leben angefangen zu verändern. Es war Ostern und ich bin heim und es ist lange Zeit gut gegangen. Bis zur Auffahrt. Es sind etwa 35 Tage. Ja. Und am Auffahrtsdonnerstag wache ich in meinem Bett auf, den ganzen Tag frei, kein Programm, und ich merke, wieso etwas in mir anfängt. Gedeihen, irgendeine Lust, irgendwie das Gefühl, heute könnte ich ja mal wieder. Und nachher ist etwas Krasses passiert. Eine Situation, die ich so vorher noch nie erlebt habe und nachher auch nur selten. Auf das Mal merke ich, wenn ich jetzt nicht etwas mache, dann ist es vorbei. Dann spät ich ihn wieder um. Und nachher bin ich auf, habe mich angelegt, habe meine Bergschuhe vorgenommen, bin ins Auto gestiegen, bin im Oberfeld gewohnt, bin über die Prasten gefahren, Richtung Mäckisser, habe Mäckisser mein Auto parkiert und bin auf das Mäckisser gelaufen. Es war noch viel zu früh, es war noch Frühling, es hat noch Schnee gehabt, es war auch nicht mega schön, aber es hat keine Rolle gespielt. Ich bin geflohen, obwohl ich nicht mal bewusst gewusst habe, was ich tue. Ich habe einfach gewusst, ich muss jetzt von diesem Zimmer, ich muss aus meinem Bett raus, ich muss etwas machen. Und ich glaube, das, nebst Ostern, ist der Moment der Auffahrt, der richtige Startschuss für eine lange Zeit. Von diesmal rede ich wirklich von einer langen Zeit, mehrere Jahre. Wo ich in einer Freiheit durfte leben, was das Thema ist angegangen. Kinderpornos mehr, keine Selbstbefriedigung. Ich durfte frei sein. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Stolz in mir ist gewachsen ist und ich das Gefühl hatte, ich habe es im Griff. Ich habe Pornografie und Selbstbefriedigung besiegt. Und dann bin ich wieder auf die Schnur gekippt. Weil es eben nicht ich war, der es besiegt hat. Der Herr hat mir dann gesagt, Pesk, du hast in diesem Fall im Griff. Gut, dann tue ich mal aufhören, wirken, was das Thema geht. Und dann schauen wir mal, wie gut dass du das im Griff hast. Und ich habe es nicht im Griff gehabt. Epheser 1,19 sagt, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen, großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Es ist seine Kraft, die in uns innen wirkt, wenn wir fliehen. Wenn wir es schaffen, zu fliehen, zu gehen und ihm das herwerfen. Zu ihm fliehen und sagen, Herr, guck du, ich habe es nicht im Griff. Flucht, Resignation, loslassen, zu ihm gehen, dann ist es seine Kraft, die in uns anfängt zu wirken. Und sobald wir uns immer auf unsere eigene Kraft verlassen, werden wir wieder umkehren. Und eine schlechte Nachricht für euch heute Abend. Das ist ein lebenslanger Prozess. Der Prozess wird nicht einfach so aufhören. Ihr werdet vielleicht Baustellen anpacken können und die werden in den Griff bekommen, aber es wird nicht so sein, dass ihr auf einmal einfach euer Leben komplett von A bis Z im Griff habt. Oder ich muss es so sagen, ich habe einmal noch keinen Christ gefunden, der gesehen hat, er hat es geschafft. Und darum ist es auch wichtig, dass wir immer dran sind. Und dass wir wissen, was der Gott darüber denkt. Darum reden wir ja heute darüber, über Sex und Beziehung. Darum ist es wichtig, dass wir nicht einfach so leben können, wie wir es gerade das Gefühl haben, sondern dass wir darauf fokussieren können. Ah, das denkt Gott darüber. Dann müssen wir wissen, dass Gott sieht, fliehen vor der Lust. Ich habe jahrelang gekämpft, und es ist nicht gegangen. Ich weiß jetzt wieso. Ich hätte fliehen sollen. Ich habe es nicht geschafft. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, was Gott über Sex und Ehe denkt. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt. Es steht ja nie so genau in der Bibel, also haargenau, dass Sex in die Ehe gehört. So. Ich habe schon mit ein paar Jungs Gespräche geführt, wo sich da irgendwie probiert, etwas wegzubiegen. Und dort muss ich sagen, jokes on you, das stimmt nicht. Ein richtig cooler Vers, 1. Korinther 7, Vers 9. Wir lesen ihn zusammen. Fällt es Ihnen, Paulus schreibt da, er schreibt über Ehepaar, über das junges Pärchen, fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Also der Fall ist klar. Wenn ihr eure Lust nicht im Griff hat, dann heiratet. So. Also eigentlich ist es klar, wenn ihr Sex hat, dann heiratet. So. Also wir können schon noch darüber diskutieren, aber ich finde, der Paulus war recht klar gewesen. Und es ist auch nicht, ja, aber dann kann ich ja heiraten, oder vielleicht noch eine zweite heiraten, so, es ist ja steht einfach nur, Sex gehört in die Ehe, so. Hebräer 13, Vers 4. Nächster Vers. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt und die Ehe bricht. Also hätten wir das hier auch mal geklärt. Als Christ ist der Fall klar. Wenn du dich willst, Gott unterordnen und das tun, was er für dich gedacht hat, dann gehört Sex in die Ehe und zwar nur mit ihm Partner. Und das ist der gesunde und einzige Rahmen, den die Bibel uns gibt für gesunde Sexualitätsleben. So wie Gott es gedacht hat. Und weißt du, er ist ja nicht ein Spielverderber. So. Er denkt dann nicht, ja, sie dürfen aber auch nur dann Sex haben, wenn sie wirklich Kind will. So. Seid euch bewusst, Sex kann Kind geben, das hat meine Frau vorher gesagt. Und darum ist es so wichtig, dass der Sex in die Ehe gehört. Weil Kind ohne Ehe ist versicherungstechnisch und aus ganz vielen Gründen einfach schwierig. So. Und er muss innerhalb von kürzester Zeit eine Hochzeit organisieren, für die Schwiegermutter glücklich zu stellen. So. Es ist ein Riesenseich. Darum habt Kind, wenn ihr geheiratet seid. Und dann macht es Sinn, wenn ihr Sex habt, wenn ihr geheiratet seid. Aber Gott ist ja nicht eine Spassbremse. Nächster Vers, Hani, vielleicht hinten oder nicht, nein, vielleicht auch nicht hinten. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. So, Gott ist nicht ein Spielverderber, wenn es um Sex geht. So, das ist manchmal das Vorurteil, wo vielleicht andere Leute gegen uns Christen haben. So, ja, der Gott, der will ja mir nur den Sex verbieten. Und ich so, nein, es geht doch nicht darum, dass er euch den Sex verbieten will. Er möchte euch den richtigen Ort oder den richtigen Weg zeigen, wie man eine gesunde und erfüllende Sexualität leben
kann. Gut, jetzt sind wir gerade ein bisschen bei den Perlen gelandet. Das ist ja fantastisch. Vielleicht bist du da und bist Single und denkst, hey, das ist gut. Vergiss sie vielleicht morgen gerade um mich. Nein, ihr dürft euch im Fall auch Sachen aufschreiben, hey? Nur so, dass ich so gesehen habe. Ich habe euch jetzt noch zwei Prinzipien mitgebracht, wo immer, jeder Lebenslage, jedem Beziehungsstatus kann gelten. Erstens, vertraue auf Gott. Gerade Thema Partnerwahl. Hey, vertraue und bleib dran. Bet dafür. Eine Kollegin von mir, die ist ja, einmal ähnlich alt wie ich oder sogar älter und sagt, Tina, es ist so anstrengend, auf Gott zu vertrauen. Was kann ich noch machen? Ja, eben, das ist eben gerade Vertrauen dranbleiben. Vertrauen auf Gott. Und das werde ich dir zusprechen. Entspann dich. Vertrau und bett. Bett für deinen Partner. Sag Gott, was du für ein Verlangen hast, für einen Wunsch hast, vielleicht nach einem Partner oder Partnerin. Und das Zweite, übernimm Verantwortung. Gott hat den Menschen schon im Paradies Verantwortung übergeben. Und da geht es darum, nicht so ein bisschen Larifari-Entscheidungen zu treffen. Gerade die ganze Sexualität. Das ist eine Mega-Entscheidung treffen, häufig. Hallo, ich weiß es gar nicht auswendig besser. Wie lange sind wir zusammen gewesen, bevor wir gehört haben? 2, 3 Jahre?
3 Jahre.
Das ist im Fall nicht so chillig. Eben, wir hatten vorher beide schon mal einen Partner gehabt, da sind die Grenzen eh noch ein bisschen mehr ausgelodelt. Und nachher hat man den Wert, ja, ich will keinen Sex haben. Das ist im Fall nicht so chillig. Ich weiß nicht, wer das hier kennt, ja? Ich hätte so richtig gerne mit Besk schon vorher Sex gehabt, ja? Das ist eine Entscheidungssache häufig auch. Und zwar von beiden Seiten. Das ist eine Entscheidung, die für dich und mich gilt. Übernimm Verantwortung in deinem Leben. Und vielleicht bist du jetzt da und merkst, also wenn ich das so höre, muss ich sagen, ich glaube, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Und jetzt ist es schon spät. Jetzt spielt es, glaube ich, auch keine Rolle mehr. Ich habe mit meinem Freund, mit meiner Freundin schon geschlafen, Tina. Es ist, Wir sind schon die Stege nach, jetzt ist es gleich. Übernimm Verantwortung für dein Leben, für deinen Körper. Gott ist ein Vater. Ein Vater von Wiederherstellung, ein Vater von der Vergebung und ein Vater von der Gnade. Halleluja! Und das zählt für dein Leben. Das hört im Fall nicht auf, wenn du falsche Entscheidungen hast getroffen, egal wo. Und das Gleiche möchte ich dir zusprechen, wenn das ganze Thema Sexualität in dir etwas auslöst, sehr Negatives. Weißt, vielleicht hast du eine mega negative Sicht auf das andere Geschlecht, aus irgendeinem Grund heraus. Gestörte Vaterbeziehung, gestörte Mutterbeziehung. Vielleicht bist du missbraucht worden, vergewaltigt, was auch immer. Und das tut mir unglaublich leid für dich. Und das ist mega schwierig, zu einer gesunden Sexualität vielleicht zu kommen. Vielleicht denkst du, Tina, ich kann nicht. Ich bin nicht die, die sieht, ich freue mich drauf. Ich habe mega Angst davor. Auch hier möchte ich dir zusprechen. Vertraue auf Gott. Er hat so gute Pläne für dich und dein Leben. Und auch hier, Gott ist ein Gott vor Wiederherstellung. Das glaube ich mit meinem ganzen Herz. Ich habe schon ganz viele Geschichten gehört, wie Gott eine kaputte Sexualität hat wiederherstellen konnte. Das ist nicht nur in der Bibel so, das ist bis heute so. Und wisst ihr, was mega traurig ist? Wenn man Sachen hat erlebt oder vielleicht da ist und mega Scham darüber hat, ja, eigentlich wäre ich auch pornosüchtig. Ja, ich hatte Sex, aber das erzähle ich niemandem, weil eigentlich haben wir gesehen, wir wollen warten und es nicht geschafft. Oder was auch immer. Und in dir ist eine Scham darüber. Wisst ihr, was das Krasse daran ist? Meistens sind so Leute nicht die, die nachher als erstes in die Kirche säckeln und sagen, ich habe es nicht geschafft oder was auch immer. Oder ich schaffe es nicht. Sondern wir in der Gemeinde, wir machen einfach einander so viele Sachen vor. Wenn wir Zeugnis geben, dann sind wir häufig die, die da herrschen und sagen, wir haben es im Fall geschafft, wir haben es im Griff gehabt. Oder was auch immer. Und wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören, hier in unserem Ekklesia, in unseren Gemeinden Sachen vorzumachen. Für das ist die Kirche nicht da, Freunde. Nein. Und ich möchte mich im Namen von allen Leitern, von allen Pastoren, von den Gemeinden bei euch entschuldigen. Für dort, wo wir das Gleiche tun, wie wenn wir irgendetwas im Griff hätten. Für dort, wo wir euch das Gefühl geben, dass wir besser sind als ihr. Und für dort, wo wir nicht mit offenen Armen dastehen und sagen, es tut mir so leid. Und ich möchte dich so gerne, dass du kannst offen und ehrlich mit mir darüber reden, über das, was dich schon belastet. Es tut mir leid, dass wir nicht die sind, die euch helfen, wenn ihr seid auf die Schnur geht, häufig. Es tut mir so leid. Und lasst uns das heute Abend brechen. Und das braucht im Fall uns beide. Ich entschuldige mich im Namen von Ekklesia, im Namen von Gemeinden, von Pastoren. Und wir brauchen es aber auch, dass ihr sagt, Tina, ich habe es im Fall auch nicht im Griff. Da ist Scham in meinem Leben. Da habe ich es verkackt. Und wir wollen für euch da sein, weil wir es im Fall auch nicht im Griff. Aber wir haben Jesus. Auf ihn können wir vertrauen. Er kann wiederherstellen.
Die Bibel ist mega radikal, was das Thema angeht. Ich habe es noch vorher klar gesehen. Aber wisst ihr, wo die Bibel auch unfassbar radikal und klar ist? Es ist dort, wo wir sehen, wie Jesus mit Menschen ist umgegangen, die es nicht im Griff hatte, aber es im Fall mega gerne hatte im Griff. Zu denen, die es nicht im Griff hatte und haben vorgespielt, dass sie es im Griff haben, dann hat er gesehen, die sind falsche Leute, die sind Schlangenbrut. Aber die ehrlich zu ihm kamen und ihre Fehler offen präsentiert haben, zu denen war er mit offenen Armen. Mit offenen Armen vor sich gestanden und gesagt, komm zu mir. Kommt in meine Arme. Und das ist die Einladung vom heutigen Abend. Es gibt nichts, die euch trennen davon, dass ihr heute Abend eine Begegnung mit Gott habt. Die euch Wiederherstellung schenken kann, die euch Liebe schenken kann, dort, wo ihr vielleicht keine Liebe findet. Oder dort, wo ihr Liebe sucht, Liebe tankt, an Orten, wo es nicht gesund ist. Wo ihr mit einem anderen Geschlecht flirtet, rummacht, Sex hat, was auch immer. Nur weil ihr ein Loch von Liebe euch stopfen will. Dort ist Jesus da und sagt, komm in meine Arme, ich gebe dir die Liebe mega gern. Komm zu mir. Und es gibt, das trennt dich in diesem Moment nicht davon, mir zu begegnen. Kolosser 1, Vers 22, dort heisst, ich kann es noch nur frei übersetzt wiedergeben, dass wir heilig, rein und unanklagbar vor dem Herrn stehen. Unanklagbar. Nicht, weil wir es verdient hätten. Nein. Weil er am Kreuz gezahlt hat. Und egal, was in unserem Leben, egal, was in meinem Leben war, spielt keine Rolle. Freiheit ist da. Freiheit ist da für mich, für meine Frau, für jeden Einzelnen hier. Dass wir so leben können, wie er es für uns gedacht hat. Und vielleicht bist du heute Abend da, so wie ich vor ein paar Jahren hier drin gehockt bin. Weißt du, vielleicht leben wir es nicht ganz so, wie du das jetzt erzählst, aber es stimmt für mich. In meinen Augen sehe ich nicht ein, dass das jetzt gerade sündig ist. Und ich weiß nicht, um welches Beispiel es geht, aber ich habe den Eindruck, ich soll euch heute Abend herausfordern. Es gibt Sachen, Sünden, die uns im ersten Moment nicht bewusst sind. Und die fühlen sich wie Freiheit an. Und das Gefühl, wir sind ja im Griff, es ist ja nur wenig. Und es fühlt sich so lange wie Freiheit an, bis ihr probiert, damit aufzuhören. Und wenn es Sachen in eurem Leben gibt, wo ihr das Gefühl, wo ihr nicht ganz sicher seid und ihr ein bisschen am Schönreden seid, ich challenge euch. Hört einfach mal auf. Ihr seid ja frei. Ihr seid ja frei. Also dann könnt ihr es machen oder auch nicht. Dann lasst es mal sein. Lasst es mal einen Monat sein. Zwei Monate. Und ihr werdet merken, dort, was ungesund ist, dort, was Sünde ist, das wird nicht festhalten. Dort seid ihr nämlich nicht frei. Dort, wo man sich Sachen schönredet, ist man nicht frei. Dort ist man Sklave von sich selber. Dann können wir vielleicht in einem Monat oder zwei erzählen, wie sie in eurem Leben aussieht. Ob ihr gemerkt habt, dass es vielleicht Sachen gibt, wo man sich schönredet und man eben gar nicht frei ist. Aber, Halleluja, Freiheit ist parat. Und sie ist auch schon heute Abend parat. Wir werden jetzt nochmal in eine Ministry-Zeit hineingehen, wo wir zusammen Worship machen. Und hinten hat es ein Team. Und hier nehmen wir heute Abend ganz viele Sachen aufzeigt und sieht, wo das Menschen scheitern. Wo das mir vielleicht gescheitert oder euch aufzeigt, wo ihr gescheitert. Es ist nicht darum gegangen, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern zu zeigen, es ging im Fall anders. Es geht anders. Kämpft nicht mehr. Flieht zu Jesus, geht zu ihm. Sei es, dass er auf einen nächsten Berghuchen säckelt oder flieht heute Abend zu Jesus. Flieht in seine Arme. Er steht da mit offenen Armen. Und Jesus, ich lege dir jetzt einfach das her. Und es tut mir leid, überall dort, wo ich Menschen vielleicht ein bisschen nachtreten mit dem, was ich gesehen habe, weil ich ihre Geschichte nicht kenne. Aber du kennst sie, Jesus. Du kennst jede Geschichte hier innen. Du kennst jede Person, du siehst jeden jungen Mann, jede junge Frau, die vielleicht Verletzungen erlebt hat, die wir uns nicht mal vorstellen können. Du siehst es und du rennst mit. Du bist da mit offenen Armen und heißest willkommen und siehst, Wiederherstellung ist parat. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir, egal was passiert ist. Kommst mit mir auf den Weg, wie es weitergeht. Amen.
Und wenn dich noch irgendetwas beschäftigt oder irgendetwas hat angesprochen, hinten sind Leute für dich parat, die mega gerne mit dir reden, mit dir austauschen, mit dir beten. Ich denke, Pesco und ich werden auch dort hinten sein. Wenn ihr irgendetwas habt, bringt es auch ans Licht.